Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wir sind kurz vor der Passionszeit, in der es darum geht, Jesus dabei ein Stück weit zu begleiten auf seinem Weg nach Jerusalem, was für ihn der letzte Weg gewesen war, denn er ist in Jerusalem hingerichtet worden. Aber er ist sehenden Augens hingegangen. Und wir sehen in dem, was wir dann im Lukas-Evangelium lesen, Jesus ist der, der die Welt rettet, der das ganz große Programm fährt und dafür alles für uns tut. Und gleichzeitig ist er derjenige, der sich bedingungslos dem einzelnen Menschen zuwendet. Haben wir es gut, denn wir haben Jesus Christus. Und so wie Jesus in diesen Geschichten, um die es heute geht, sich zeigt, so ist er auch zu uns. Wir fragen uns vielleicht, sehen wir das überhaupt oder sind wir blind dafür? Aber Jesus hat eine ganz andere Frage an uns. Darum geht's in dieser Predigt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Normalerweise, liebe Gemeinde, ist die Grundlage für die Predigt immer so ein Abschnitt aus der Bibel, eine Geschichte aus der Bibel. Heute aber sind es zwei, die aneinander gehängt sind, die am Stück sind. Und das hat einen besonderen Grund und eine besondere Chance, denn das wirft nochmal ein anderes Licht auf Jesus, das einem nicht so klar werden würde, wenn man nur eine Geschichte lesen würde. Also deswegen heute tatsächlich zwei Geschichten als Grundlagen für die Predigt. Es ist die Situation, in der Jesus, wie es im Lukas-Evangelium beschrieben ist, mit seinen Jüngern auf dem Weg ist nach Jerusalem. Und das ist natürlich der Weg ans Kreuz. Wir sind also in den letzten Tagen im Leben von Jesus und jetzt begegnen wir unserem Wochenspruch für diese Woche wieder. Ich lese aus Kapitel 18 im Lukas-Evangelium ab Vers 31. Jesus nahm zu sich die 12. und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in der Nähe von Jerusalem kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. So, jetzt bin ich mehr als 15 Jahre Pfarrer hier in der Gemeinde und Sie wissen ja eigentlich, wie ich an Texte rangehe in der Predigt. Ich frage, was ist dir denn über den Menschen gesagt? Und vielleicht damit auch über uns. Aber ich bleib dabei nicht stehen, sondern frage dann als zweites, und was ist über Gott gesagt? Was erkennen wir über Gott, über Jesus? Und genauso will ich heute vorgehen. Überraschung. Also, zur ersten Frage, was ist denn über den Menschen gesagt in diesen beiden Geschichten? Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg nach Jerusalem und es ist nicht irgendeine Reise nach Jerusalem, sondern es ist die Reise, es ist die letzte Reise für Jesus. Was jetzt kommt, das wird furchtbar für Jesus und natürlich auch für die Jünger. Die werden an die Grenzen dessen geführt, was sie glauben können, was sie ertragen können. Und Jesus erklärt das den Leuten, mit denen er unterwegs ist. Diese Geschichte beginnt ja so: Jesus nahm die Jünger beiseite und redete mit ihnen. Das ist also ein ganz wichtiger Wegpunkt. Jesus weiß, jetzt kommt der letzte Weg, the final mile, die finale Geschichte. Und jetzt ist es gut, innezuhalten, mal miteinander reden, sich zu vergewissern, dass Gott trotzdem bei uns ist und dass das einen Sinn hat, auch wenn es vollkommen sinnlos erscheint. Und sehen Sie, ich denke, das ist bei uns genauso. Das brauchen auch wir immer wieder. Dieses Innehalten an einem Wegpunkt und sich vergewissern, Gott ist mit uns. Und so sehe ich den Gottesdienst am Sonntag. Das heißt, mal den Alltag unterbrechen, mal raus aus der Tretmühle, mal aufatmen. Deswegen ist für mich persönlich der Gottesdienst so wichtig. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir den Gottesdienst gemeinsam gestalten und so gestalten, dass er uns wirklich was bringt und uns dafür einsetzen, dass das der Gottesdienst, wie wir ihn haben, wirklich so ist, dass wir sagen, das ist für mich der Punkt, wo ich innehalten und aufatmen kann. Aber es geht nicht nur um den Gottesdienst am Sonntag, wo wir solche Wegpunkte haben, wo wir immer mal wieder rauskommen aus der Tretmühle. Es gibt so viele Punkte in unserem Alltag. Gucken Sie, jeden Tag, wenn das Schulkind aus dem Haus rausgeht, was sagt man da? Als Mama oder als Papa, als Geschwister sagt man, hau ab, das ist klar, aber als Mama oder Papa sagt man, ich pass auf dich auf, aber genau das ist auch die Situation, wo man das Kind segnen kann und sagen, du gehst mit Gottes Segen. Oder denken Sie einfach dran, wenn jemand eine Reise tut, eine große Reise steht an, dann sprechen wir ein Reisegebet. Oder ein neues Schuljahr fängt an und alle Kinder treffen sich in der Schule zum Schulanfangsgottesdienst, weil es ein wichtiger Wegpunkt ist und es ist gut, innezuhalten. Und so macht das Jesus hier mit den Zwölf, mit seinen Jüngern. Jesus erklärt ihnen, was jetzt kommt. Er sagt ihnen, dass er verhaftet wird und dass er leiden wird, dass er misshandelt wird, dass er sogar sterben wird und dass die Auferstehung kommt. Und erinnern Sie sich an das, was ich vorgelesen habe, die Reaktion der Jünger? Ist Ihnen das aufgefallen? Also, Vers 34. Die Jünger aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Das muss Lukas dreimal schreiben. Das ist dreimal genau das Gleiche. Ja, aber mit anderen Worten. Dreimal bringt Lukas diese Aussage, dass auch der Letzte, der es liest, kapiert, dass die Jünger nichts kapieren. Das ist das Ziel. Das ist ganz schön schonungslos. Und das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Lukas so kommt und so über die Jünger redet. Das hat er schon mal gebracht im Vorfeld. Wenn man das Lukas-Evangelium weiterliest, dann kommt an einer ganz bestimmten Stelle der Punkt, wo die Jünger tatsächlich verstehen, was eigentlich gerade abgeht. Und das ist bei der Auferstehung. Und da merken sie, wie wichtig die Auferstehung ist für uns, um das auch verstehen zu können. Ja, wir können das, was Jesus gelitten hat und warum er gestorben ist, nicht verstehen, wenn wir nicht von der Auferstehung herkommen. Das zeigt uns Lukas hier in seinem Evangelium. Und ganz ehrlich, ich mache den Jüngern ja keinen Vorwurf, dass sie es nicht verstehen. Verstehen wir es heute? Wissen Sie, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der, was Glauben anbetrifft, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und der würde uns fragen, was soll das heißen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Könnten Sie es dem erklären? Ich frage mich, ob ich das dem erklären kann, sodass es ein Mensch versteht. Das ist nämlich gar nicht so einfach und ich will da nicht überheblich sein. Manchmal rätseln wir über Gott und können uns selbst nicht erklären, warum das gerade läuft, was da so läuft. Und wenn es um Jesus geht, warum Jesus leiden musste, was Gott von uns will, das ist nicht immer so ganz klar. Also, ich bin da gar nicht so überheblich den Jungen gegenüber, die nichts kapieren. Wenn da ratlose Jünger sind, dann denke ich manchmal, komm, ich setz mich dazu. Aber so ist das. Und das ist ganz beruhigend, dass das so sein darf. Das werden Sie nachher gleich noch merken. Denn jetzt geht Jesus mit seinen Jüngern also los. Die Welt retten. Aber sie werden jetzt erstmal aufgehalten. Da sitzt ein Blinder am Wegrand bei Jericho. In anderen Evangelien ist der Name genannt, Bartimäus. Gell? Lukas schreibt den Namen nicht, aber das macht jetzt nicht so viel. Und er merkt, da kommen Leute, was ist da los? Und dann sagen sie, das ist Jesus, der Nazaräer, Jesus von Nazareth, der da kommt. Und dann legt er los und schreit, komm zu mir. Die Jünger wollen ihn zum Schweigen bringen, damit er nicht so stört. Und dann schreit er erst recht los. Aber was er ruft, das ist doch der Hammer. Er ruft, Jesus, du Sohn Davids. Und an anderer Stelle sagt er, Jesus, Herr. Das heißt, Sohn Davids ist Begriff für Messias in dieser Zeit. Der Blinde sieht, dass Jesus der Messias ist. Was für ein Gegensatz zu den Jüngern. Die Jünger wissen nicht, was geschieht und verstehen es nicht. Und der Blinde sieht, Jesus ist der Messias. Jesus heilt ihn auch und dann geht er mit Jesus mit, folgt nach. Wenn Jesus so reagiert, den Blinden sieht, ihn wahrnimmt, dann heißt das für uns doch, die gehören dazu. Wenn wir einen Blinden am Wegrand sitzen sehen, der gehört dazu, er stört nicht, er soll kommen, er soll dabei sein. Also auch in unserer christlichen Gemeinschaft. Dann machen wir so wie Jesus und begegnen Kranken, Blinden, behinderten Menschen mit diesem Respekt und versuchen, unser Gemeindeleben so zu gestalten, dass sie dazugehören. Deswegen hämmern, bohren und schrauben etliche Leute zurzeit rum an dem neuen Treppenlift an der Kirche, dass auch Leute im Rollstuhl da kommen können und künftig können sie das Ding alleine bedienen. Nicht nur, weil es überhaupt erst funktioniert, das ist eine Neuigkeit für uns, sondern weil es nach internationalen Maßstäben diesmal gebaut ist. So ist das bei uns. Und wissen Sie was, wenn ich mit manchen Kranken rede, mit manchen Menschen, die sterben, dann denke ich, weißt du was, ein Blinder sieht manchmal mehr als du, hör lieber mal dem Blinden zu. Und das ermutigt mich hier. Nicht locker lassen, so wie der Blinde nicht locker lässt, sich nicht zum Schweigen bringen lässt, sondern dranbleiben will, jetzt muss Jesus ihn hören. Das muss jetzt sein, das ist seine Chance, die er ergreifen will. Und deswegen sage ich, genau das ist der Punkt, nicht aufhören zu beten, an Gott dranbleiben, nicht denken, ich bin zu unwichtig. Auch wenn den Jüngern der Durchblick fehlt, es geht darum, und es liegt mir viel dran, Jesus besser zu erkennen, Gott besser zu verstehen. So wie der Blinde, der will das jetzt unbedingt, der will Jesus begegnen und jetzt muss Jesus auf ihn achten. Das ist ein gutes Vorbild für uns. Lassen Sie uns da Energie reinstecken, das ist die wahre Weisheit. Und das macht auch Mut, dass wir das so anpacken wie dieser Blinde hier. Naja, aber wenn ich sage, Gott besser verstehen, was gibt's denn hier? Was sehen wir denn hier an Gott und an Jesus? So komme ich zur zweiten Frage. Was lernen wir hier über Gott? Und da muss ich sagen, Jesus zeigt viel von sich durch das, was er tut und sagt auch viel über sich selbst. Gell? Der Menschensohn ist er. Also Jesus der Erlöser. Wenn es um Menschensohn geht, ist immer gemeint Jesus der Erlöser, der durch sein Leid uns erlöst. Und dann sagt Jesus, der Menschensohn wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und Sie merken, das ist hier im Passiv formuliert, ja, nicht aktiv. Die Leute machen das, sondern das hier ist im Passiv formuliert. Und das ist im jüdischen Denken ein Hinweis darauf,
dass der Urheber nicht genannt wird, aber es ist Gott gemeint. Nicht die Menschen sind gemeint, sondern Gott ist gemeint. Das kommt von Gott, dass Jesus genau diesen Weg gehen muss. Und erst jetzt wird dann das aktiv formuliert, dass Menschen beteiligt sind, da geht's nämlich weiter. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Also Jesus geht diesen Weg nach Jerusalem in vollem Bewusstsein. Kein Unfall, kein Zufall, nichts, was dumm gelaufen ist. Er geht da im vollen Bewusstsein diesen Weg nach Jerusalem, der für ihn ja Leiden bedeutet und Sterben bedeutet. Mit voller Absicht. Und warum? Weil, wie wir in der Schriftlesung gehört haben, das Wichtigste die Liebe ist. Die Liebe hört nimmer auf, schreibt Paulus in seinem Hohelied der Liebe. Und das kann man am besten so verstehen, die Leute erschrecken immer, wenn sie das Hohelied der Liebe hören, weil es doch ein hoher Anspruch ist, gell? Und ich denke, naja, der es am besten erfüllt, ist Gott selbst. Gott hört nicht auf, uns zu lieben. Gottes Liebe zu uns, das ist für Jesus die Motivation, die ihn dazu bringt, diesen Weg zu gehen und das alles auf sich zu nehmen und das alles auszuhalten. Es ist ein Weg, den er aus Liebe geht und dadurch zeigt er sich als unser Erlöser. Jesus Christus leidet, damit wir gewiss sein können, wenn ich leide, bin ich nicht allein damit. Jesus Christus ist für uns gestorben, damit wir befreit sind von unserer Ich-Bezogenheit und von unserer Todverfallenheit. Jesus Christus ist auferstanden, damit auch wir das ewige Leben haben. Das sagt uns Jesus hier. Er ist unser Erlöser, unser Heiland, unser Retter, der Heilige Gottes. Und jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, hier sind zwei Geschichten aneinander und da sieht man noch einen anderen Blick auf Jesus, den man sonst nicht so leicht merkt. Also schauen wir weiter. Jesus ist nicht nur Gott, unser Erlöser, der Menschensohn, sondern er ist gleichzeitig uns auch bedingungslos zugewandt. Und da schauen wir nur mal zu, wie Jesus hier mit den Menschen umgeht und den Menschen begegnet. Am Anfang erklärt er den Jüngern, was jetzt kommt. Das hat er schon zweimal gemacht. Die Jünger haben schon zweimal nicht kapiert. Beim letzten Mal steht extra noch bei Lukas dran, sie haben sich nicht getraut, Jesus zu fragen, was er eigentlich meint. Das war Jesus doch klar, dass die Jünger das nicht kapieren. Aber er erklärt es ihnen. Und er weiß, sie werden es verstehen. Und es ist wichtig, dass ich es ihnen sage. Alle von ihnen, die für ein Team im Geschäft verantwortlich sind und Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen und Gespräche führen als Führungskraft, die wissen, wie wichtig es ist, wenn man solch ein Gespräch führt, wenn man den Leuten eine Entscheidung mitteilt, dass man das, was man sagt, begründet. Ja, nicht nur sagt, Leute, ab morgen läuft das so, sondern sagt, Leute, ab morgen machen wir das so, weil die Sache so und so sich verhält. Das ist eine Wertschätzung den Menschen gegenüber. Wir, also ich als Führungskraft, nehme wahr, die Leute verstehen das, was ich sage. Das ist eine Wertschätzung. So macht das Jesus mit seinen Jüngern hier. Da können auch Führungskräfte noch was lernen davon. Und dann, wissen Sie, Jesus kümmert sich nicht darum, dass die Jünger das überhaupt gar nicht verstehen. Was macht Jesus? Er geht mit ihnen los, obwohl gerade dreimal gekommen ist. Sie verstehen es überhaupt gar nicht. Sie haben keinen Plan, sie blicken nicht durch. Und trotzdem nimmt Jesus sie mit. Jesus sagt nicht, hey, jetzt kommt's drauf an und ihr kapiert nichts. Ach, dann haut doch ab und geht irgendwo hin, dann mache ich es alleine. Nein, sagt er nicht. Sondern Jesus geht mit seinen Jüngern los im Wissen, dass sie es jetzt noch absolut nicht verstehen. Und so geht Jesus mit uns los, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Er sagt trotzdem, wir gehen jetzt und du wirst sehen, geh mit mir. Und dann die nächste Geschichte, wenn es um den Blinden geht. Obwohl die Jünger den Blinden zum Schweigen bringen wollen, Jesus nimmt ihn trotzdem wahr. Menschenskind, ich finde das so außergewöhnlich, wie Lukas das in seinem Evangelium aufschreibt. Wir gehen jetzt nach Jerusalem, Jesus muss jetzt die Welt retten, jetzt geht's um alles. Aber dann lässt sich Jesus aufhalten und wendet sich diesem blinden Menschen zu. Die nächste Geschichte, die jetzt in Lukas 19 kommt, ist der Zachäus, der auf dem Baum sitzt, damit er irgendwas sieht. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt, zu dir muss ich heute kommen. Sehen Sie, so ist Jesus. Er sagt nicht, hey, ich muss jetzt die Welt retten, ich habe keinen Kopf für so einen Kleinkram. Nein, Jesus sieht den Menschen am Weg sitzen und obwohl er eine ganz große Mission hat, der Mensch ist ihm wichtig. Und dann geht Jesus nicht einfach zu dem Menschen und sagt, hey, ich weiß eh, was du willst, ich mach das kurz und dann gehe ich weiter, sondern Jesus geht zu dem Blinden hin und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er soll es selber sagen, der Blinde, was er begehrt, was er will. Jesus nimmt den Blinden ernst, redet respektvoll mit ihm und dann heilt er ihn und baut ihn auf und lenkt gleichzeitig von sich selber ab, indem er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht ich habe dir geholfen oder du hast gerade erlebt, wie der Messias dir hilft, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Sehen Sie, Jesus ist beides. Jesus ist der Weltretter, der Erlöser der Menschheit. Jesus ist der, der gelitten hat, der gestorben ist, aber er ist der Heilige Gottes. Und gleichzeitig ist Jesus der, der jeden Menschen am Wegrand stehen sieht und sitzen sieht und im Baum hocken sieht und wahrnimmt und deswegen von seinem großen Weg abweicht und den Menschen wahrnimmt, sich bedingungslos den Menschen zuwendet. Aus Liebe zu uns. So, und jetzt sehen Sie diese eine Frage, die Jesus uns heute Morgen stellt, ist die Frage an den Blinden. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das fragt Jesus jede und jeden von uns hier, die wir hier sind. Was willst du, dass ich dir tun soll? Okay, und jetzt sind Sie dran. Was sagen Sie, Jesus, jetzt? Amen.